In der heutigen Episode begrüße ich Priska Vowil, Product Owner in Kundenplattform bei der Krankenversicherung Concordia. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit ihr, da ich während einigen Jahren die gleiche Position bei der Konkurrenz bekleiden durfte. Welche Ähnlichkeiten und Unterschiede die beiden Rollen haben und wie ihr Werdegang war, hörst du in ihrer Episode. Herzlich willkommen, Priska. Schön, bist du da.
Danke vielmals. Freut mich, hier zu sein.
Ja, ganz kurz habe ich angetönt, was du machst und wo du das machst. Willst du gerade noch kurz etwas ergänzen? Wir kommen ja nachher in die Details rein.
Ja, vielleicht ganz kurz. Ich bin in dieser Rolle als Product Owner bei der Kundenplattform jetzt seit 2,5 Jahren. Ich habe ursprünglich Betriebswirtschaft studiert. Und in der jetzigen Position habe ich einerseits die Rolle als klassischer Product Owner, aber ich habe auch eine Führungsposition. Ich bin dort auch Bereichsleiterin. Das ist sicher ein bisschen speziell, wo nicht in jedem Kontext so der Fall wäre.
Das ist gut. Haben wir auch so etwas notiert? Von dem her passt das schon mal. Ja. Zum ein bisschen warm werden, obwohl du hast ja gesagt, bist du reingelaufen und es ist immer noch warm von aussen, habe ich drei Fragen zum warm werden. Und das erste ist so, im geschäftlichen Kontext, was bedeutet für dich Erfolg?
Eine gute Frage. Ich glaube, Erfolg ist einerseits, wenn man etwas erreicht hat, was man sich mal als Ziel gesetzt hat, wenn der Konsument oder der Kunde von dem, was man macht, auch zufrieden ist. Das ist ja eigentlich, wenn ich es jetzt gut finde, aber es keinen Anklang findet, nützt es auch nicht viel. Mhm. Und für mich ist Erfolg auch immer ein Teil verbunden mit Spass. Weil ich glaube, wenn man an etwas Freude hat, dann kommt es automatisch oder viel wahrscheinlicher dann auch gut.
Finde ich sehr schön, ja. Hast du im beruflichen Kontext schon mal einen Ratschlag bekommen, der dir extrem geblieben ist? Also der kann positiv, aber auch negativ sein.
Ich glaube, generell habe ich in meinem beruflichen Alltag im Verhältnis zu anderen, wenn ich mich so anschaue, eher weniger so Tipps bekommen. Mhm. Vielleicht auch, weil ich es weniger gesucht habe. Vielleicht müsste ich das manchmal ein bisschen mehr machen. Aber ich habe mir auch oft einfach irgendwie einen Weg so gesucht, wie es für mich stimmt. Und darum habe ich jetzt gar nicht irgendwie weder einen positiven noch einen negativen, den ich so klar könnte benennen.
Das ist auch okay, absolut okay, genau. Dann die letzte Frage, so ein bisschen zum Warmwerden, ist das Thema. Hast du ein Thema, das dich sehr interessiert, aber du noch nie im Detail dazu gekommen bist, dich einzulesen?
Ich glaube, da gibt es sehr viele Themen, die mich würden interessieren, um mich zu vertiefen. Ich bin generell ein Mensch, der sehr wissenshungrig ist und vielseitig interessiert. Ich lese auch Bücher immer noch physisch, zum Beispiel. Also, ich lese ja nicht immer ein Buch, aber ich habe daheim also eine grosse Bücherwand mit noch Büchern, die noch auf mich warten. aber ganz querbeet von gesellschaftlichen Themen, wie zum Beispiel auch so Gender oder einfach die Frauen, Männer, die verschiedenen Rollen. Das merke ich auch im Businessalltag natürlich. Da sind Frauen meistens immer noch in der Unterzahl, in den Führungspositionen. Politisch, Geschichte, also wirklich querbeet. Ganz viele Themen, die da
warten. Wird es nicht langweilig, in dem
Nein.
Fall. Sehr schön. Ja, du würdest sagen, jetzt kommt mir noch ein bisschen in die Vergangenheit und schauen, woher du gekommen bist. Und ich würde vorschlagen, du kannst mal dort starten, wo du sagst, das ist für dich wie entscheidend gewesen. Aber du hast schon gewisse Sachen angesprochen gehabt. Aber vielleicht auch, wo du sagst, ja, da möchte ich eigentlich starten und ich habe mir für die einzelnen Positionen auch noch gewisse Fragen aufnotiert.
Sehr gerne. Ja, ich habe eigentlich jetzt das, was ich heute mache, habe ich mir nicht irgendwie so vorgestellt, dort möchte ich mal an. Ich finde auch die Frage, was machst du in 10 Jahren oder was stellst du dir vor, was du in 10 Jahren machst, immer sehr schwierig. Ja. Schwierig vor. Ich habe im Gymi habe ich Schwerpunkt Fachbildnerisches Gestalten gehabt. Ich habe eigentlich lange so ein bisschen die Richtung wählen, Architektur, Möbeldesign und so. Bis ganz an einem anderen Ort gelandet. Einerseits, als ich mich dann mehr mit diesen Sachen beschäftigt habe, welche Perspektiven und so weiter das dann auch hast. Andererseits aber auch, habe ich erst im letzten Jahr vom Gymi dann auch Wirtschaft als Fach gehabt und habe es sehr interessant gefunden, weil es doch viele Zusammenhänge von unserem täglichen Leben irgendwie umschreibt. Und dann bin ich so zur Betriebswirtschaft gekommen. Auch, es ist sehr ein generalistisches Thema oder Fach und hat einerseits den Vorteil, dass einem nachher sehr viele Türen offen sind, aber auch den Nachteil, dass du dann halt nie der Spezialist bist. Oder das dir nachher erarbeitest, je nachdem.
Mhm.
Genau. Und dann habe ich den ersten Bachelor gemacht an der Uni Bern. Habe dann für den Bachelorabschluss auch ein Praktikum machen. Dort bin ich mal zuerst zu der SUVA, in die Finanzabteilung. Dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich möchte auch noch etwas von der wirklich herstellenden Industrie erfahren. Dann bin ich zu einer Tochtergesellschaft von der Robert Bosch in Solothurn. Habe dort im Marketing gearbeitet und habe dann einfach noch irgendwie 3 Monate Zeit gehabt, bevor ich mit dem Master weitergemacht habe, um ja, noch zum ein bisschen Geld verdienen. Und dann habe ich bei der Hirslandenklinik gearbeitet, auch per Zufall dort gelandet und habe dann dort auch noch ein bisschen bleiben können, als ich den Master auch gestartet habe. Und habe sicher dort auch ein bisschen den Bezug zum Gesundheitswesen so bekommen und es immer sehr spannend gefunden. Auch ein Bereich, der uns halt im Alltag immer beschäftigt.
Klar,
und ja. Es sind sehr viele Prozesse hinterher, wo es spannend ist, die zu verstehen, wo man jetzt als Laie vielleicht nicht so, wie das alles finanziert wird und so sich vielleicht weniger damit auseinandersetzt ist.
Ist das ein Zufall gewesen, dass du eben gestartet hast mit einem Praktikum bei einer Versicherung wie der SUVA und eben, du hast vorhin gesagt, eben im nicht im Krankenversicherungsbereich, aber eben im Gesundheitswesen mit den Hirslanden, ist das irgendwie so ein bisschen gewesen, so das Beste von allem hat nachher eine Krankenversicherung, gell? Ist das zu einfach gedacht?
Das ist vielleicht ein bisschen zu einfach gedacht. Also ich glaube, bei der SUVA bin ich wirklich das Erste und vielleicht, also ich habe das Gefühl, ich habe gar kein Vitamin B in meinem Umfeld, aber da bin ich wirklich mit Vitamin B zu dem Praktikum gekommen. Und nachher habe ich in der Unternehmensberatung gearbeitet und habe dort auch viele Projekte gehabt im Gesundheitswesen. Wäre sehr gerne auch mal auf einem Projekt in der Krankenversicherung gewesen, weil es eben so eine Kombination auch ist oder auch ein Gegenpart zu den Leistungserbringern. Das hat sich aber nie ergeben und dann ist es eigentlich auch wieder mehr ein Zufall gewesen. Also schon, dass ich dort eine Affinität habe, aber dann trotzdem irgendwie hat sich das so ergeben. Mhm. Also ich glaube, es ist vieles in meinem Lebenslauf nicht so hervorsehbar gewesen, aber es hat sich irgendwie einfach so ein Stückchen zum anderen ergeben.
Mhm. Und eben, du hast vorhin angesprochen gehabt, eben die, wo du Consultant gewesen bist, eben Unternehmensberatung, Strategieberatung, oder ist das vor allem gewesen? Du hast ja gesagt, eben, du hast dort auch gewisse Berührungspunkte gehabt mit dem Gesundheitswesen. Manchmal ist es ja oft auch so, dass gewisse Berater dann zu einer Firma kommen und dann vielleicht gerade übernommen werden. Hast du aber dort noch keine Berührung gehabt zu deinem aktuellen Job bei der Concordia?
Nein, dort habe ich, das hat sich nicht so ergeben.
Okay,
Nein. Genau. Okay. Also bei der Unternehmensberatung, ich war dort in einer kleinen Unternehmensberatung. Mhm. Das habe ich effektiv bewusst geplant, zu einer kleinen Unternehmensberatung zu gehen. Auch im Masterstudium bin ich irgendwie auf den Berufszweig sozusagen aufmerksam wurde. Ich habe auch immer gefunden, es ist sehr eine gute Chance, um viel Unternehmen können zu lernen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ich bin vielseitig interessiert. Da kommst du einfach sehr, sehr viele Informationen über, musst dich auch immer wieder auf neue Situationen einlassen, aber für mich ist das eher stimulierend, weder jetzt den Stress.
Ja.
Und wir haben dort, eben Gesundheitssektor ist so ein Schwerpunkt gewesen, aber auch Industrie. Ich habe dort verschiedene Projekte gemacht und ich kann auch im Nachgang sagen, dass das sehr, sehr lehrreich war. Und es hat sicher dort auch die ein oder andere Firma gegeben, die ich mir auch hätte vorstellen können, dort zu arbeiten, aber es ist jetzt nicht über den Weg so gewesen, dass ich dann zu der Concordia bin.
Du hast ja dort dann auch noch eine Leitungsposition gehabt, oder? Für 6 Monate habe ich, glaube ich, gesehen gehabt, oder? So, wo es vor allem Marketing war, oder? Und Recruiting. Wie war denn das für dich gewesen? Also, ist das deine erste leitende Position gewesen dort, oder wie bist du dort hergekommen?
Genau. Also, es ist, ich glaube, es steht auch bei meinem LinkedIn-Profil so Leiterin drauf. Es ist aber jetzt nicht irgendwie ein Team, das ich so geführt habe. Es hat einen Student gehabt, den ich dort direkt geführt habe. Aber es ist mehr so, es ist jemand, der das sonst gemacht hat, Mutterschaftsurlaub gewesen. Ja. Und dann habe ich die Aufgabe können übernehmen. Das ist so ein bisschen ein Spagat auch gewesen, zwischen einerseits dem Projekt und dann diesen Themen, oder? Und nachher machst du immer das eine in dem Moment lieber und du musst aber gleich irgendwie schauen, dass du beidem gerecht wirst. Und generell ist es auch so gewesen, in der Beratung, aber wir sind nicht so eine grosse Beratung, wir haben sehr intensiv mit den Kunden zusammengearbeitet und nicht einfach da ins Büro reinsitzen und selber irgendetwas ausdenken und dann landet sie in der Schublade. Mhm. Und durch das hast du natürlich auch, das ist jetzt nicht Leitung im klassischen Sinn mit Mitarbeitergesprächen und so weiter, aber du tust natürlich auch den Kunden dort sehr stark führen in den Workshops und so weiter. Mhm, und das ist dann eher das gewesen, wo vielleicht die Führung so die ersten Züge noch haben, wieder jetzt in dem kleinen Exkurs, den ich dort auch noch hatte, machen
durfte. Ja, ja. Und so ein bisschen der Output jetzt von dieser Tätigkeit, eben als Beraterin, hast du dort, eben ist vor allem um Strategien gegangen oder hat es dann hinterher noch, sind das in IT-Projekten gemündet oder ist das ganz, ganz verschieden gewesen? Wie kann man sich das so vorstellen?
Tatsächlich ist dort immer so der IT-Aspekt ein bisschen draussen geblieben. Mhm. Wir sind immer recht high-level zuerst auf der Strategie gewesen. Idealerweise haben wir mit dem Kunden nachher auch noch können Themen anschauen, wie aus dieser erarbeiteten Strategie, das ist am Anfang einfach ein Konzept, mhm. aber wie kannst du das dann auch umsetzen im Sinn von, wo braucht es vielleicht prozessuelle Anpassungen, wo müssen wir die Organisation vielleicht anpassen, damit überhaupt die strategischen Ziele können erreicht werden können. Mhm. Aber auch Kultur, weil oft passt die Kultur gar nicht unbedingt zu dem, was man möchte erreichen. Ja. Also auch das ist ein Aspekt, wo wir mit Kunden angeschaut haben. Und sicher auch der Bereich Innovation. Ich hatte zum Beispiel mal ein Projekt gehabt bei einem Tür- und Fenstergriffhersteller, wo wir die ganze Innovation, die vorher sehr dezentral aufgestellt war, nachher angeschaut haben, wie wir die verschiedenen Innovationsteams können so strukturieren organisatorisch, dass sie nachher das Beste herausholen können. Mhm. Aber wirklich, wir sind oft eigentlich in der Konzeption inne gewesen und die Kunden haben dann, wenn es auch IT-Themen daraus rausgegeben hat, haben die das selber oder mit anderen Partnern jeweils gemacht.
Mhm. Und dann bist du dort gewesen und hast irgendeinen Stank nach 4 Jahren, hast dann so gedacht, jetzt muss ich etwas anderes sehen oder hast du gesagt, ja, Concordia hat jetzt gerade eine coole Stelle als Projektleiterin ausgeschrieben gehabt, oder wie ist das so zustande gekommen?
Genau, also es ist eben, wie gesagt, sehr vielseitig gewesen. Mhm. Das bedeutet aber eben, wenn ich sage, es ist stimulierend eigentlich, dass du viel Verschiedenes siehst, natürlich trotzdem immer schade, dass auch irgendwann die Langfristigkeit von deiner Arbeit nicht so siehst. Und auch so ein bisschen eben näher an die Umsetzung. Das sind so zwei Aspekte, wo ich gedacht habe, das habe ich in der Beratung langfristig nicht. Ich misse die Zeit überhaupt nicht, aber das war so ein bisschen, wo ich gesagt habe, ich will wirklich längerfristig in ein Unternehmen. Mhm. Ich bin dann tatsächlich zuerst ganz kurz an einem anderen Ort gelandet, wo sich dann aber gezeigt hat, dass das einfach kein Match ist. Mhm. Und das ist vielleicht mehr ein Tipp, den ich anderen geben könnte, wenn wir vorhin über Tipps geredet haben. Also wenn du von Anfang an merkst, es passt einfach nicht, dann geh gescheiter, weil sonst verlierst du dort eigentlich einfach wertvolle Monate und machst weder dich noch das Unternehmen glücklich. Ja. Und dann bin ich eben mit einem kurzen Abstecher, wenn ich dann zu der Concordia komme.
Ja, ja. Und dort bist du eben in die Projektleitung reingekommen. Dort hat es geheißen Projektleiterin Leistungen, habe ich gesehen auf LinkedIn. Was hat denn das beinhaltet?
Genau, also bei der Concordia gibt es halt verschiedene Geschäftseinheiten. Die Leistungen sind die, oder ist die Geschäftseinheit, wo die ganzen Rechnungen, die von den Leistungserbringern kommen, dann auch prüft, damit es auch gesetzeskonform alles abgerechnet wird. Und es hat natürlich auch in den anderen Geschäftseinheiten auch Projektleiter, aber ich bin halt einfach die Stelle vakant gewesen. Und ja, wir sind ein Dreierteam gewesen. Die eine ist gerade im Mutterschaftsurlaub gewesen, die andere ist ein halbes Jahr gereist. Also ich bin dann allein dort gewesen. Und es hat ein Projekt gegeben, My Concordia App lancieren. Mhm. Was für mich natürlich, für mich mega interessant war. Und es hat auch noch nebenbei ein paar andere Projekte, ein bisschen kleinere gegeben. Aber das ist so mein Hauptprojekt gewesen, wo ich dort durfte direkt rein starten.
Mhm. Und, ja, wie ist denn das gewesen? Eben, ich meine, My Concordia App, das ist jetzt nicht irgendwie ein Mini-Projekt, sondern eben jede Krankenversicherung, ich glaube, jede Krankenversicherung fast, so in der Schweiz, hat ihre App, die sie auch anbietet, die sie auch den Kunden geben für Self-Service, aber auch zum gewisse Sachen vereinfachen für den Kunden. Wo hast du dort einsteigen können, oder? Also, ist das schon bei der Konzeption gewesen, oder ist es dann eigentlich noch Projektleitung, dass man das jetzt zu Boden bringt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also es ist wie so, am Anfang, als ich dort gestartet habe, hat es schon ein Projekt gegeben, das ist das Kundenportal an sich gewesen. Das ist aber einfach eine Web-Applikation. Mhm. Und zusätzlich zu der Web-Applikation hat man eine App bauen.
Okay.
Das zeigt sich auch heute, 80% unserer Zugriffe sind über die App. Das ist einfach, glaube ich, generell die Entwicklungen, die man sieht, dass die Leute das einfach on the go auf ihrem Mobilgerät machen. Und ich bin dort wirklich vom Punkt 1 weg dabei gewesen, aber einfach für den Teil halt die Web-Applikation.
Ja. Okay.
Entschuldigung, nicht Web-Applikation, sondern aber, die Mobile-App. Entschuldigung,
genau,
ja.
Genau.
Genau.
Ja, und nachher hast du das eingeführt gehabt, oder habt ihr das eingeführt gehabt, und nachher haben sie gesagt, ja, wer kennt das am besten? Und bist es du gewesen? Ist das dort rausgekommen? Oder wie hast denn du nachher Product Ownership ja dort dann auch vom Kundenportal übernommen, halt jetzt auch dort, das wäre ja dann die Web-App gewesen, oder? Das ist dann das komplette, nehme ich an, oder?
Genau.
Ja.
Also es ist, man hat dort das Kundenportal, wo eben die Web-App ist, dann die Mobile-App, zusätzlich auch die Webseite von der Concordia, also concordia.ch, concordia.li, und sowohl auch der Prämienrechner, das ist alles unter dem Deckmantel Kundenplattform zusammengefasst. Das heisst, alle digitalen Schnittstellen, digitale Produkte, die wir für unsere Kunden haben, sind dort darunter zusammengefasst. Und die sind alle, bis auf die Webseite, sind eigentlich alle Applikationen ungefähr zur gleichen Zeit. Das ist im Herbst 2019, ist dann das live gegangen. Mhm. Und auf das hin, weil dann Projekte eben irgendwie in Betrieb müssen überführt werden, hat man die neue Organisationseinheit aufgebaut. Mhm. Das habe ich nicht ganz von Anfang an gemacht. Es hat zuerst eine andere Person das aufgeleist. Sie ist dann aber etwa nach einem halben Jahr gegangen. Mhm. Und bei mir hat sich so das Projekt zu Ende geneigt. Und tatsächlich war so mein erster Gedanke irgendwie gewesen, an wer kann ich denn jetzt mein Projekt übergeben? Und der zweite war, wieso mache ich das nicht einfach selber? Weil mir hat das eben, gerade vor dem Hintergrund, dass es vorhin eigentlich mehr die Umsetzung so haben mich ein bisschen gefällt hat. Mhm. Und dann in dem App-Projekt nahe bei der Entwicklung, iterativ da weiterzukommen, direkt mit der Entwicklerin im Gespräch, das hat mir mega Spass gemacht. Mhm. Und dann bin ich eben drauf gekommen, das könnte ich selber machen und halt dann auch die Möglichkeit jetzt bekommen. Mhm. Genau. Und jetzt mache ich das seit 2,5 Jahren.
Ja. Ja, klingt sehr spannend. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist das immer noch so, dass eben Webseite, Kundenportal, Prämienrechner, alles bei dir ist? Oder hat sich das dann auch noch geändert? Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe.
Nein, das hast du richtig verstanden. Das ist immer noch alles bei mir.
Okay.
Ich bin aber auch nicht allein, sondern ich habe ein Team.
Ja.
Und wir sind dort einerseits für den Betrieb und für die Weiterentwicklung von den Applikationen verantwortlich.
Mhm. Ja, sehr gut. Ja, da sind wir eigentlich schon bei deiner aktuellen Position, wo wir jetzt hier noch ein bisschen tiefer reintauchen. Ich habe schon ein paar Unterschiede gehört zu meiner Aufgabe damals. Aber das ist jetzt nicht das Wichtigste. Eben, du hast es schon ein bisschen erzählt, eben wegen der Abteilungen. Und wir haben ganz am Anfang hast du gesagt, eben, du hast einerseits eine Bereichsleitung, aber du bist auch PO. Das ist eigentlich so ein meine erste Frage, oder? Ist meistens, der PO ist so ein bisschen ausserhalb von der Hierarchie meistens. Und du hast jetzt das so ein bisschen in Personalunion eigentlich, wo du das bewirtschaftest.
Genau, also typischerweise sagt man immer, das beißt sich. Ich kann aber auch sagen, es gibt dann natürlich auch ein paar Feinheiten, wo es eigentlich ganz gut aufgeht. Also ich habe einerseits, wir sind so organisiert, ich habe einerseits ein paar Personen, die direkt in meiner Linie sind.
Mhm.
Das sind sozusagen POs von den einzelnen Applikationen. Also ich mache da, ich mache wie einfach übergreifend klammern, weil da gibt's auch Abhängigkeiten, einerseits technische, wir arbeiten teilweise mit den gleichen Entwickler, Lieferanten zusammen, weil wir haben die Entwickler nicht in-house. Und ich mache wie Klammer, aber ich habe die Personen, die da noch fachlich noch tiefer drin sind. Dann haben die, weil es ein Pendant auf IT oder auf technischer Seite, wo halt da auch Concordia hat halt auch ein IT, wo man da die ganzen Verbindungen muss schaffen, sei es mit der Firewall oder mit irgendwelchen ganzen Security und so weiter, wo da auch die verschiedenen Zusammenhänge herstellt und Koordination macht. Dann haben wir auch einen Business Analyst und einen Lösungsarchitekt und auch zweifach Tester, wo die ganzen Applikationen nachher auch testet und da sicherstellen, dass wir die richtigen Sachen ausliefern.
Ja, ja.
Genau.
Und wenn wir jetzt eben von diesen noch einmal zurück so ein bisschen auf die PO-Rolle oder Rollen, in dem Fall, wie du gesagt hast, wo du eigentlich Klammern um die anderen POs auch hast. PO ist ja eigentlich in einem agilen Umfeld daheim. Du sagst aber, eben, ihr entwickelt ihr nicht selber. Entwickelt ihr den mit euren Lieferanten im agilen Sinn? Oder ist das einfach ein Product Owner, der nicht so gespetzt ist eigentlich wie ein Scrum PO, oder wie kann man sich das so vorstellen?
Genau, also wir arbeiten mit externen Entwicklern zusammen, aber wir arbeiten auch noch Scrum in diesem Framework.
Okay.
Genau.
Ja. Ist das, also intern habt ihr aber dort eigentlich jetzt nicht irgendwie so Scrum-Prozess in dem Fall? Ja gut, eben, es ist jetzt eigentlich schwierig, eben, wenn die Entwicklung nicht dort ist. Ja, jetzt habe ich ein bisschen laut gedacht. Nein, ich habe nur kurz überlegt, wie denn das ist, weil ich weiss, von meiner Zeit hat das relativ viel Zeit gebraucht, so Fachseiten mit Entwicklungsseiten, dass sich das mal ein bisschen eingespielt hat, dass man Scrum verstanden hat einerseits, vor allem von Fachseiten halt, dass man plötzlich nicht hätte einfach können sagen, ich kann entweder heute oder morgen etwas liefern, sondern man musste sagen, bis dann muss etwas eigentlich da sein. Wie geht ihr mit dieser Problematik um, oder ist das eigentlich gelöst durch eure verschiedenen POs, die eigentlich dort so ein bisschen der Kontaktpunkt sind?
Also das hilft sicher sehr stark. Nichtsdestotrotz, wenn man anschaut, Concordia ist ein sehr traditionelles Unternehmen, gibt es über 100 Jahre. Damals hat es Digitalisierung oder IT noch nicht gegeben, aber da haben sich natürlich, auch bevor es uns unseren Bereich gegeben hat, haben sich natürlich ganz viele Prozesse etabliert und die sind ganz klar auf Wasserfall ausgerichtet gewesen. Sowohl auf IT-Seiten, aber auch, also die IT-Prozess, aber auch fachseitig ist man sich natürlich in dem alten Kontext an gewöhnt gewesen. Und, das ist sicher ein Spannungsfeld, wo wir uns da bewegen, wo aber auch interessant ist. Wir haben, immer mal wieder grosse Projekte, die wir bei uns machen, die auch mit unserer Hilfe dann auch umgesetzt werden, weil sie auch einen Einfluss haben eben auf die digitalen Lösungen. Mhm. Und, ich glaube, dort, gerade die Personen, die dann eng mit uns zusammenarbeiten, die lernen das dann auch können und immer mehr adaptieren und so ergibt sich das immer mehr. Aber es ist natürlich nach wie vor, oft gibt es Diskussionen, wo man einfach mal sagen, die Prozesse, die da festgeschrieben sind, die haben funktioniert in der, sagen wir mal, alten Welt. Und wir haben jetzt da einfach ein anderes Setup. Wir haben auch den Auftrag so zu arbeiten und das heisst auch, dass wir halt mal von diesen alten Prozessen abweichen. Und das ist nicht so, dass wir jetzt schon an dem Punkt wären, dass das alles einfach Hand in Hand geht und da überall das Verständnis rum ist. Aber sind wir als Team auch immer dran, das immer weiter das Verständnis zu schaffen. Und ich glaube auch, dass auch von Personen außerhalb von unserem Konstrukt da auch das Verständnis stetig wächst und auch das Interesse da ist, wie wir unsere Sachen dann auch machen.
Wenn man jetzt irgendwie so ein Projekt von euch anschaut, wenn es wieder etwas gibt oder wenn ihr eine Weiterentwicklung habt, du hast vorher ein paar Stellenbeschreibungen angesprochen, Business Analyst, IT-seitige PL, also Projektleiter, vielleicht auch Projektleiter auf eurer Seite, weiss ich jetzt gar nicht, die externen. Wie ist das? Ist das ein Team, das wie fix zusammen ist? Oder schaut man dann eigentlich von Projekt zu Projekt, wie man sich das Projektteam zusammenstellt? Oder wie kann man sich das so vorstellen?
Also es gibt wie so verschiedene Vorhaben. Es gibt Vorhaben, die wir wie selber treiben, wo wir sagen, da ist einfach ein Kundenbedürfnis rum. Beispielsweise haben wir in der ersten Version noch keine digitale Versichertenkarte drin gehabt. Das haben wir dann nachher ohne weitere Abteilungen haben wir das selber in dem Sinn mit der Firma, die Komponenten sozusagen zur Verfügung stellt und mit unseren Entwicklern, dass wir sie integrieren und so weiter, haben wir das in dem Sinn selbstständig gemacht. Bei so grossen unternehmensweiten Projekten, wo dann halt auch irgendwie Fachprozess angepasst werden, wo unsere Kernapplikationen auch tangiert sind und so weiter, dort ist es oft so, dass wir eine ganz neue Projektorganisation haben. Mhm. Das heisst natürlich auch für uns, dann nachher haben wir vielleicht mit jemandem zusammengeschafft als Hauptprojektleiter, der schon unsere Abläufe sehr gut kennt. Ja. Dann nachher geht das meistens ein bisschen einfacher, wieder wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten, der sich noch neu muss in das hineinschaffen. Aber ich glaube, inzwischen haben wir auch so ein bisschen das Fingerspitzengefühl, was funktioniert, wie können wir die Personen auch einbinden. Wir setzen auch sehr stark auf Transparenz. Also auch die Personen, die jetzt nicht in unserer Kundenplattform Organisation drin sind, aber trotzdem dann auch irgendwie Kunden sind von den Sachen, die wir entwickeln, eben ein Projekt an sich, dass wir die auch zum Beispiel in die Reviews einladen und so weiter, dass sie auch da direkt das Feedback sehen und auch wieder Feedback können, also das Resultat sehen und auch wieder Feedback geben. Mhm. Und da versuchen wir wirklich eigentlich mit Transparenz dort auch Vertrauen zu schaffen.
Ja. Ja, das ist sicher definitiv der richtige Weg, auf jeden Fall. Wie geht ihr mit den Externen um? Sind bei euch eigentlich die Externen, also ich rede jetzt vor allem von der Entwicklung, oder? Weil das ist ja eigentlich ich kenne es jetzt von der Zeit, die ich hatte, ich hatte ein Team von Entwicklern, wo ich mal eine Idee hatte, da ist das irgendwie ein Backlog reingekommen, geschätzt wurde und dann habe ich das in den nächsten Sprint hineingezogen. Ist das ein fixes Team, das ihr eigentlich immer zur Verfügung habt oder schaut ihr eigentlich da auch ein bisschen von Projekt zu Projekt?
Wir arbeiten bei 3 von diesen 4 Applikationen, die ich gesagt habe, arbeiten wir mit dem gleichen Lieferanten zusammen. Das ist so ein bisschen wie unser Hauptlieferant. Mhm. Ich tue mich jetzt mal vor allem auf den beziehen. Beim anderen ist es in gewissen Punkten ein bisschen anders, aber auch vieles ähnlich. Wir arbeiten dort in 2-Wochen-Sprints. Wir sind aber fast täglich im Austausch über Dailies. Wir haben mit ihnen zusammen Refinements, wo wir die verschiedenen Anforderungen im Detail spezifizieren, dass die Entwickler das dann auch umsetzen können. Mhm. Und manchmal funktioniert das besser, manchmal weniger, aber ich glaube auch die Zusammenarbeit, manchmal geht da auch wie fast ein bisschen die Unternehmensgrenze, verfließt fast ein bisschen, weil wir sehr eng mit denen zusammenarbeiten. Das sind Personen, die natürlich auch, das ist eine Entwicklungsfirma, das stelle ich mir so vor, wie dort, wo ich als Consultant unterwegs war. Man sucht ja dort auch, dass man noch eine Abwechslung hat und nicht irgendwie 10 Jahre für den gleichen Kunden arbeitet.
Ja, ja.
Aber wir haben natürlich gleiches Interesse, dass man da nicht irgendwie all paar Monate das wieder wechselt. Aber wir haben auch sozusagen auch ein stehendes Team, auf deine Frage zurückzukommen.
Ja, das ist spannend. Dort habe ich mir so überlegt, aber du hast mir das jetzt eigentlich beantwortet, oder? Wenn du etwas hast, eigentlich einen fortlaufenden, sag jetzt mal, Vertrag oder einen Zugriff auf das Team. Ich habe zuerst gedacht, ist denn das nicht gefährlich, mit Externen zu arbeiten, dass dann irgendeine Innovation, die man hat, wenn man das muss von Externen schätzen muss, das kostet dann halt auch irgendwann mehr, dass dann vielleicht etwas nicht umgesetzt wird, weil das zu teuer wird. Aber so wie du gesagt hast, ist das eigentlich das Gleiche, ob das intern oder extern ist. Also, klar, die Kosten sind ein bisschen anders geschiftet, aber.
Genau. Ja. Also, das ist halt ein strategischer Entscheid, wenn wir die Personen intern haben oder nicht. Mhm. Aber wir haben ein stehendes Team und das macht sicher viel einfacher. Ich glaube, die andere Vorstellung, die du noch gehabt hast, dass man da immer wieder muss auf- und abbauen muss, die wäre sicher am wenigsten gewinnbringend, weil eben halt immer wieder bei Null startest.
Ja, definitiv, genau. Wenn jetzt du jetzt auf deine Arbeit schaust, so ein bisschen. Ja, Daily Business, eben du hast gesagt, fast täglich im Austausch auch mit den Externen oder jetzt sicher mit deinen POs auch in deinem Team. Wie würdest du so sagen, was ist deine Aufgabe, wenn du jetzt müsstest umschreiben, was du machst genau, irgendwie so ein bisschen im Detail? Wie würdest du das beschreiben?
Also, es ist immer ein bisschen ein Spagat zwischen wie stark bin ich selber in diesen einzelnen Meetings dabei, weil ich ja dort eben die einzelnen POs habe.
Ja.
Ich versuche aber trotzdem, mich oft in die Refinements einzuklinken, weil so habe ich einfach, bleibe ich wie am Ball. Mhm. Aber zum Beispiel dann Tickets ausarbeiten und so weiter, das möchte dann sein.
Mhm.
Also das ist aber immer ein bisschen ein Abwägen und, beispielsweise auch, wenn dann eine Person in der Ferien ist, müssen wir ja gleich schauen, dass wir die stellvertreten und so weiter. Darum macht es schon Sinn, dass ich auch nicht dabei bin. Aber ich habe natürlich noch ganz viele andere Aufgaben, die die POs sonst nicht haben. Und dann muss ich da irgendwie auch einen guten Mittelweg finden. Vieles ist auch, eben weil es die Organisationseinheit noch nicht so lange gibt, oder es ist vielleicht noch am Anfang auch noch mehr Arbeit gewesen, ist die auch innerhalb vom Unternehmen zu positionieren, ein Reporting aufbauen, wo nicht irgendwie überstrukturiert ist. Also ich mache zum Beispiel kein Freund von Protokoll und weiss ich was alles. Aber ich muss natürlich gleich irgendwie unseren Auftraggeber intern Bescheid geben oder darüber die Rechenschaft ablegen, was wir dann auch mit dem Budget und mit unseren Ressourcen machen und so weiter. Ich mache auch beim ganzen Manager vom Lieferant, sage das Diskussionen um Staffing, also wie viele Kapazitäten brauchen wir. Dann gibt es halt auch so Sachen, weil wir mit Externen zusammenarbeiten, wie Rechnungskontrollen und weiss ich was alles. Dort tue ich eigentlich meine Mitarbeiter total entlasten. Ich mache die Sachen und also es ist eben von dem her auch wirklich viel auch Führungs- oder so, was eine Führungsperson auch macht, der ganze administrative Bereich auch. Genau. Und dann halt auch Sachen wie das, was ich am Anfang gesagt habe, ich mache ja wie Klammern, also ich muss vielleicht auch irgendwie Zusammenhänge herstellen und so weiter, weil wenn die Personen dann wie so in ihrer Applikation sind, aber es gibt übergreifende Themen, dass dort auch, das sehe ich dann auch als meine Aufgabe, so eine Klammer darüber reinzumachen.
Ja, du hast vorhin auch noch Führung angesprochen gehabt. Wie würdest du dich so beschreiben, was du für einen Führungsstil hast?
Was ich noch nie erwähnt habe, ich habe neben dem Team, das ich jetzt schon gesagt habe, habe ich noch ein Team, das den Kundensupport macht. Also, wenn Kunden mit MyConcordia irgendwelche Herausforderungen haben, sich nicht können einloggen oder so, stehen die zur Verfügung. Mhm. Aber auch für interne Anfragen, zum Beispiel von unseren Betriebsmitarbeitern und so weiter. Das ist halt ein bisschen mehr das klassische Tagesgeschäft, wie jetzt der andere Bereich, wo wir im Projektmodus arbeiten. Also das ist mal so ein bisschen, was man vielleicht noch unterscheiden kann. Mhm. Und beim Weiterentwicklungsteam sind auch nicht alle bei mir in der Linie. Also ich habe dort eine Matrix-Funktion, also eine Matrix-Organisation. Mhm. Und ich würde aber trotzdem all die Mitarbeiter zu meinen Mitarbeitern zählen, weil die sitzen bei mir, die bewältigen den Alltag mit mir. Und beim Support-Team habe ich noch eine Teamleiterin, das heisst, ich bin vor allem mit ihr unterwegs, beim anderen Team, das leite ich direkt. Mhm. Und gerade bei dem anderen Team, also beim Weiterentwicklungsteam, dort bin ich sehr, sehr froh, dass viele von diesen Mitarbeitern, oder fast alle, wirklich es auch gerne haben, selbst organisiert zu arbeiten, wo auch die Freiheiten suchen und auch bekommen. Und ich glaube, dort ist es ein sehr guter Match. Das heisst aber auch für mich, bei Mitarbeitern, die vielleicht ein bisschen weniger in diesem Kontext arbeiten, das sagt man immer so ein bisschen die situative Führung, das musst du dich halt ein bisschen anpassen. Und mir liegt sicher besser, mehr als Coach unterwegs zu sein und eben Inputs zu geben, Anregungen, weder jetzt das klassische Auftrag und Kontrollieren. Manchmal braucht es das halt auch.
Klar, ja. Aber du hast vorher auch noch einmal gesagt, du bist auch am Positionieren von eurem Team, von eurer Abteilung so innerhalb von der Concordia. Ich nehme an, das sind vielleicht auch viele, gewisse Priorisierungsfragen innerhalb, oder wie wird das gelöst? Also innerhalb von der Concordia, weißt du, wenn man so sagt, man hat da zwei Projekte, die beide Prio 1 haben, was es ja wahrscheinlich auch wird geben. Sind das auch so Sachen oder sind es mehr andere Sachen? Eben Positionierung, wüsste jetzt noch nicht genau, was du genau damit gemeint hättest.
Mhm. Genau, also bei der Priorisierung, wenn zwei Projekte die gleiche Prio haben, dann ist Priorisierung nicht so gut gemacht. Nein, also es gibt halt die unternehmensweiten Projekte, dort habe ich eine vorgegebene Priorisierung von der Geschäftsleitung. Dort haben wir keine Handlungsspielraum und dann haben wir natürlich unsere anderen Themen und dort ist sicher auch, dass wir wie schauen müssen, dass unsere Themen nicht nachher nicht einfach hinten abkommen, sondern dass die auch das Gewicht bekommen. Ich habe aber nicht mal so stark das gemeint. Also das ist zum Beispiel eben, wir brauchen wie andere Prozesse, weder die Vorhaben, die nach Wasserfall funktionieren. Und wenn wir halt so die erste und bislang einzige Organisationseinheit, die so funktioniert sind, dann heisst das, dass man halt dort immer mal wieder ins Gespräch muss und erklären, wie das genau läuft. Das heisst auch, Am Anfang sind halt weit die Anforderungen gewesen, hey, wir müssen aber auch wissen, was ihr macht und ich brauche da ein Reporting. Mhm. Und dort dann auch irgendwie einen guten Mittelweg zu finden zwischen was ist sinnvoll, was tut die Bedürfnisse von den Personen, die von mir Informationen brauchen, was, wie kann ich das decken. Es geht auch um so Sachen. Also halt, auch einfach, wenn eine neue Organisationseinheit eigentlich aufbaust, gibt's halt ganz verschiedene Aufgaben, die man dort machen muss. Und, wir sind dort sicher ein bisschen die Exoten, wo man dann halt irgendwie muss, ja, so ein bisschen, mit allen ins Gespräch und nach Lösungen suchen, die für beide Seiten stimmen.
Mhm. Okay, ja. Ja, jetzt sehe ich dort auch die Aufgabe, definitiv, ja. Du hast vorher auch gesagt, euer Team ist, das eine Team, das du hast, ist das Team für Weiterentwicklung, hast du mal so genannt. Wie geht ihr das an? Habt ihr da irgendwie einen Prozess, wo ihr sagt, wie geht ihr Weiterentwicklung von der App an? Gibt es da irgendwie einen speziellen Prozess, vielleicht auch mit so ein paar, weiß ich nicht, Stichwörter wie Kundenbedürfnis, was kommt für Kundenbedürfnisse auf, vielleicht wenn ihr die auch angehen? Kannst du da noch etwas darüber erzählen?
Also wir haben einerseits ja eben den Vorteil, dass wir mit dem Support-Team sozusagen am Puls sind und da die verschiedenen Bedürfnisse der Kunden jeweils mitbekommen. Wir haben generell, sagen wir, im Unternehmen bringt eure Inputs ein. Das ist sicher auch noch so, wo man sich zuerst auch daran gewöhnen muss, dass es doch relativ schnell, wenn es auch nur etwas Kleines ist, aber wir die Sachen auch können umsetzen können. Wir können nicht alles umsetzen, aber wir können da trotzdem immer mal wieder gute Stories, wo wir irgendetwas haben können umsetzen. Und wir haben dann bei uns intern, so ein bisschen wie, dass wir die Ideen, die da reinkommen, zuerst mal besprechen. Und dann halt mal schauen, ist das sinnvoll oder nicht. Wir schauen natürlich auch, was die Konkurrenz macht. Wir schauen auch bei uns selber, wo wir vielleicht irgendwie eine App brauchen, die etwas ganz anderes macht, aber irgendwie ein cooles Feature hat, wie wir das auch bei uns könnten implementieren. Und so kommen wir ganz viele verschiedene Ideen zusammen. Und dann ist es einfach ein Backlog. Und es gibt ja da ganz verschiedene Methoden, wie du die verschiedenen Sachen auch priorisierst. Man kann das auch überstrukturieren, wo man da allem einen Wert gibt, irgendwie auf 10 verschiedene Dimensionen oder so. Und, ja,
definitiv.
Wir haben das sicher auch mal ein bisschen in die Richtung versucht, aber von dem sind wir auch wieder weggekommen. Also, klar, wenn eine einzige Person, ein einziger Kunde irgendwie etwas nicht gut findet, dann kann man dem nicht das gleiche Gewicht geben, wie wenn wir jetzt da wirklich nachhaltig merken, da haben wir irgendwie ein Problem.
Ja, und das ist ja auch ein Zeichen von Maturität oder vom Kenntnis vom eigenen Produkt, wenn man auch aus dem Backlog Sachen wieder rauslöschen kann, wo man merkt, vielleicht kommt das gar nie Priorität über, wenn es noch so schön ist. Und also ich glaube, als ich am Anfang in die PO-Rolle gekommen bin, habe ich mit dem am meisten Mühe gehabt, weil ich dachte, das ist doch wichtig. Und ja, wenn das halt mehrere Sprints mitgeschleicht wird und man kann es nicht umsetzen, dann irgendwann muss es dann vielleicht halt raus. Aber ja, ich glaube, das lernt man ja auch in dieser Rolle, nehme ich an.
Ja, genau. Also das ist zum Beispiel auch ein Thema für unsere Fachtesterin. Unsere Applikation läuft zum Glück sehr stabil. Und dann findet sie halt natürlich trotzdem Sachen. Und dann kommen Defekte raus, wo du aber musst sagen, ja gut, die sind aber nie so weh, wie wenn wir jetzt das, also wir können viel den grösseren Mehrwert schaffen, wenn wir jetzt das neue Feature machen, weder dass wir da ein bisschen Fehler beheben. Das ist dann manchmal auch so ein bisschen, wenn wir schauen, dass wir da nicht irgendwie irgendwie dann zu viel Abstrich machen. Ja. Soll ja weiterhin stabil laufen. Aber die Diskussionen gibt es schon. Wir haben auch zeitweise, jetzt machen wir es ein bisschen weniger, aber zeitweise haben wir auch wirklich gesagt, nach jedem Refinement am Schluss schauen wir die 5 Tickets an, die wir am längsten nicht bearbeitet haben und machen dort wirklich aha, das haben wir ja auch noch machen. Mega cool, wenn wir unbedingt aufnehmen. Denn das ist wie wenn der Kleiderschrank daheim aufräumst, oder? Ja. Und nachher dann vielleicht findest du noch irgendetwas, wo du denkst so, oh ja, das ist irgendwie, jetzt habe ich gar nicht mehr gewusst, was ich habe, jetzt lege ich morgen wieder an. Oder denkst so, ja, schön, aber ich habe es jetzt einfach 2 Jahre nicht angehabt, in dem Fall muss es jetzt einfach weg.
Ja.
Und man macht sich ja selber einen Gefallen. Wir haben auch den Frühling haben wir mal gesagt, so Frühlingsputz, mit dann wirklich mal den Backlog in pro Applikation mal durchstrahlen und wirklich schauen, dass wir dort wieder ein paar Sachen rausnehmen, weil wenn etwas wichtig ist, dann kommt es sicher wieder auf. Das ist wie bei einer Retro, oder? Genau. Dort, solltest du ja auch nicht irgendwie zu viele Themen aufnehmen, Action-Items, wo dann eh nicht alles bearbeitet ist und wenn es wichtig ist, kommt es wieder auf.
Ja, ja, definitiv. Und eben, es tut sehr gut und ja, wenn Sachen lang im Backlog drin sind, manchmal erledigen sie sich manchmal selber. Das sind manchmal die schönen Sachen, wo irgendwie vielleicht schon mal, ja, wo fast irgendetwas doppelt fast drin ist oder irgendwie in einer anderen Art und Weise gelöst ist. Das ist, ja, aber es ist manchmal auch schwierig irgendwie, es ist wichtig, den Überblick über einen Backlog zu haben, aber ich glaube, manchmal ist es auch schwierig, eben, man hat ja auch viele Ideen, oder? Also als PO, eigentlich. Ja, das wäre wär sehr schlecht, wenn man nichts nachziehen kann, wenn man mal schneller durch ist, definitiv. Genau. Du hast vorher noch gesagt, es kommen Ideen auch innerhalb von der Unternehmung rein. Habt ihr denn da irgendwie einen Prozess, ein Ideenmanagement? Oder darf man da einfach dir eine E-Mail schreiben und sagen, hey, ich habe da Risiko, ich habe da eine Idee, mach doch. Oder wie funktioniert das so?
Genau, also das kommt sicher auch vor und da bin ich auch offen. Das kommt auch manchmal ja. in irgendwelchen Sitzungen vor, wo dann nachher irgendwie, hey, das habe ich auch noch gesehen und jetzt nehmen wir alles auf. Ja. Wir haben aber auch ein Ideenformular, wo alle Mitarbeiter können ihre Ideen einbringen, niederschwellig, kurz die Idee beschreiben. Und wir tun das dann bei uns im Backlog erfassen. Also einfach, wir erfassen die Idee mal, aber wirklich noch ganz am Anfang vom Prozess. Und aber wir reden dann mal intern so im Sinn von Schwarmintelligenz, vielleicht gesagt, mal, was glauben wir, was hat das für ein Potenzial? Und wir schreiben dann auch immer auf, welche Person hat das eingebracht und wir versuchen, ich hoffe, wir machen es sehr, sehr oft, dass wir dieser Person auch so oder so wieder ein Feedback geben. Weil das ist ja wie das Frustrierendste, gehst irgendwelche Ideen ein und hörst nie mehr etwas, sagst jetzt, ob es dann auch umgesetzt wird oder nicht. Und nur schon, weil sich die Leute ja auch Mühe gemacht haben, das uns mitzuteilen, möchten wir da auch die Wertschätzung geben und das Feedback geben und glauben auch, dass wir so können, weitere Inputs fördern.
Ja, definitiv. Ja, es wäre schade, wenn wir eben, ich glaube, Leute, die so an der Quelle sind oder alle Leute bei euch auch, haben irgendwie einen Kollegenkreis, wo die Leute wissen, die arbeiten bei der Concordia, gibt mir dort etwas mit und so kommen ja extrem viele Ideen zusammen, die sehr wertvoll sind, sicher. Genau. Du hast vorher noch gesagt, von Retro. Eben, so im Scrum-Bereich ist das oft so. Ich weiß nicht, macht ihr das nach jedem Sprint oder nach so und so viele Sprints, wo man sich einfach austauscht, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Eben gibt es Action Points, wo man muss die angehen. Vielleicht auch schaut, was ist aus den letzten Action Points geworden, ist das besser geworden. Aber ihr arbeitet mit Externen zusammen. Wer ist denn dort im Boot drin? Sind das vor allem die Kommunikationsschienen? Also es wären du, PO und Externe oder sind denn dort eigentlich das grössere Projektteam drin, wo da in eine Retro reingeht?
Genau, also neben der PO sind eben auch die IT-verantwortlich von diesen Applikationen und auch die Lösungsarchitekte, die sind dort jeweils bei diesen Sprintzeremonien auch dabei.
Ja.
Sonst könnte man es wahrscheinlich gar nicht aufteilen, aber mit der Ferienvertretung und so weiter. Und die Personen plus die Entwickler sind dann dort in den Retros drin. Es gibt natürlich auch im Rahmen von der grossen unternehmensweiten Projekte gibt es natürlich auch Retros, die dann mehr Concordia intern laufen. Die werden manchmal auch noch nach klassischem Lessons learned gemacht, was lief gut, was lief schlecht.
Ja.
Und die Erfahrung ist einfach, wenn man das ein bisschen cool macht und regelmässig, dass dann einfach die besseren oder die ehrlicheren Stimmen auch zurückkommen.
Ja, man lernt halt auch, wie man Feedback geben muss. Also, es klingt ja blöd, aber ich habe es, glaube ich, sogar einmal im Podcast erzählt. Ich bin zwar nicht ganz sicher, dass ich jemanden mal mitgenommen habe, der sich gar nicht mit Scrum auskennt hat. Und hat sie gesagt, ob sie einmal von einer Retro kam. Und als wir rausgelaufen sind, hat sie mich ein bisschen beiseite genommen und gesagt, ob wir uns eigentlich nicht gerne heigen, gewisse Entwickler und ich. Und ich habe gesagt, nein, das habe ich nichts Persönliches an sich, aber es war wirklich halt immer sehr, sehr direkt gewesen, aber auch immer, also eben, es kommt darauf an, wie man es sagt. Und ich glaube, das tut schon gut, wenn man das ein, zwei Mal macht oder eben, wie du gesagt hast, regelmässig macht, dann lernt man vielleicht auch ein bisschen damit, nicht damit umgehen, sondern eben, wie man es aufzeigen kann, glaube ich. Oder?
Genau. Du hast ja vorhin gefragt, wie oft dass wir das machen. Ja, wir machen das in der Regel nach jedem Sprint. Okay. Es kann auch mal vorkommen, dass wir sagen, so, jetzt haben wir irgendwie gar kein Thema. Aber, oder man merkt auch vielleicht irgendwie, jetzt gerade haben wir irgendwie keinen Punkt, den wir möchten besprechen. Danach kann es auch mal rausgelassen werden. Aber ich glaube, eben die Regelmäßigkeit die hilft schon, dass man nicht irgendwie von, plötzlich auch von Fuß im Sack machen.
Klar. Ja.
Ich habe es auch mal können, intern in meiner Geschäftseinheit ein bisschen vorstellen, wie wir das machen. Und die haben das dann selber auch so versucht zu adaptieren. Das war recht cool gewesen. Ich habe auch einige sehr gute Feedbacks bekommen. Ich habe dort auch so mitgegeben, die zwei goldenen Regeln, dass man halt das, was man dort bespricht hat, besprochen hat, dass man das auch dort innen behalten, dass das halt die Vertrauenswürdigkeit irgendwie gibt. Und dass man trotzdem immer annimmt, dass das Gegenüber auch wirklich sein Bestes gegeben hat. Und wenn man diesen Gedanken im Kopf hat, dann ist es eben nicht, ich habe jetzt den anderen irgendwie, ich mag den anderen nicht und ich mache jetzt Fingerpointing, sondern dann geht es wirklich um die Sache. Und ich glaube, das ist das Ziel bei jeder Retro.
Ja, definitiv. Ja, jetzt zum Abschluss würde ich jetzt eigentlich noch auf das eine Produkt kommen. Du hast ja mehrere Produkte, aber ich habe jetzt halt wie vor allem ein bisschen aufs Mike Concordia gemünzt hat. Oder gut, es würde eigentlich auch für alle anderen Produkte gehen, weil du sagst, eben für die digitalen Kanäle, die Kunden mit euch haben, Versicherungen wollen ja möglichst ein bisschen weggehen, nur eben die Zahlstelle sein, hinweg eigentlich zu Coaches oder irgendwie, die dich unterstützen. Wie würdest du sagen, unterstützt Concordia in diesem Bereich den Kunden oder hilft dem Kunden?
Also ich glaube, Concordia ist von der strategischen Ausrichtung sicher immer noch so, dass wir sagen, wir haben sehr viel Aussenstellen. Die persönliche Nähe zu den Kunden, die ist strategisch wie festgelegt. Also das möchten wir auch so weiterbehalten. Und dann kommt der digitale Kanal dazu, oder? Dann kannst du sagen, das ist wie eine Konkurrenz dazu. Und es hat sicher auch einige Mitarbeiter gegeben, die sich gefragt haben, was heisst das für mich, die jetzt im Vertrieb gewesen sind. Nichtsdestotrotz soll einfach eine Ergänzung sein. Es soll die ganze Administration erleichtern und so breit, wie wir aufgestellt sind bei unserem ganzen Agenturennetz, die haben auch ihre Öffnungszeiten und digital ist 24/7 verfügbar. Es geht vor allem bislang um die ganzen administrativen Themen. Wir haben auch, ich habe vorhin kurz die virtuell versicherten Karten angesprochen. Viele Krankenversicherungen haben die schon länger gehabt, aber haben einfach ein Bild drin gehabt. Wir haben direkt eine Lösung gehabt, die jetzt aber auch schon recht verbreitet ist, die dann auch halt mit einem QR-Code oder mit einem Barcode arbeitet, wo die Apotheken das direkt einlesen können. Und so tut es natürlich das Leben schon erleichtern. Das war auch gerade in dieser Zeit, wo dann die ganzen Selbsttests und so hast du holen. Yeah. Und ich glaube, da sind sicher viele froh gewesen, dass nicht die ganze Zeit die Kärtchen rumtragen müssen. Du hast auch noch so gesagt, eben richtig Coach. Concordia hat schon ein Angebot in diesem Bereich, wo vor allem auf chronisch kranke Personen auch ausgerichtet ist oder auf Personen, die vielleicht ihre Kompetenz im Gesundheitsbereich möchten ausweiten. Wie komme ich zu einer zweiten Meinung bei einer bevorstehenden Operation? Wie bereite ich mich richtig auf ein schwieriges Arztgespräch vor oder wie auch immer? Das ist der Gesundheitskompass. Und dort werden wir uns sicher auch noch im digitalen Bereich auch noch weiterentwickeln, dass wir eben auch den Anspruch auch von den Kunden, aber auch die Positionierung von der Concordia eben auch als Begleiter auf dem Weg noch besser erfüllen.
Ja, ich habe gesehen, es war, glaube ich, das Jahr, als ihr auch so ein bisschen im Bereich von der Innovation investiert habt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es auch ein Lab ist, aber es haben jetzt einige andere Krankenversicherungen auch in dieser Richtung. Bist du dort auch irgendwie Teil, also irgendwie involviert? Weil du bist natürlich ein digitaler Kanal, wo man irgendwie auf dich zukommt und sagt, hey, wie berechnet man diese Innovation in deine Kanäle oder in andere Kanäle? Wie läuft das, wenn du da etwas darfst, darüber sagen natürlich?
Genau, also es ist eine losgelöste Organisationseinheit, die nicht irgendwie bei mir angegliedert ist oder irgendwie. Es geht auch, Innovation ist ja auch noch mehr als nur das Digitale. Aber wir sind da sicher eng im Austausch. Es gibt dort sehr viele spannende Ansätze, die angeschaut werden, wie und auch das Thema einfach den Kunden noch besser zu verstehen und Kundenbedürfnisse. Ich glaube, wir versuchen da auch Kunden so gut wie möglich zu involvieren, aber das ist natürlich immer ein bisschen Gefahr, dass du ein bisschen Inside-Out-Perspektive hast. Und sie sind sicher jetzt sehr stark eben auch Kundenbedürfnisse anzuschauen. Ich glaube, das steht wie am Anfang von allen Innovationen.
Ja, sehr spannend. Dann die letzte Frage, die ich immer stelle im Bereich von der aktuellen Position. Auf was bist du stolz, in die Unternehmung hineingebracht zu haben?
Das ist eine gute Frage.
Darum ist die letzte.
Genau, genau. Also ich glaube, die ganze Organisationseinheit, Kundenplattform, aber die ist relativ neu, die ganz aufzubauen, auch zu positionieren, wenn ich das Wort nochmal sage. Ich glaube, das ist mir sehr gut gelungen. Und ganz zentral ist dort dann auch Brücken zu schlagen zwischen dem Business und der IT und den Kunden und einfach, und auch bei uns noch zusätzlich mit den Lieferanten, oder? Dass das irgendwie alles gut zusammen funktioniert. Und ich glaube, ich habe dort, vieles können bewirken, dass das einfach jetzt inzwischen recht gut alles zusammenspielt.
Sehr schön, ja. Und jetzt würde ich sagen, wenn du nicht noch etwas sagst, das muss ich unbedingt noch loswerden, würde ich langsam ins Cooldown reingumpen.
Ja, ich glaube, wir haben schon viele Punkte können ansprechen. Ich habe da nicht noch etwas.
Ist gut, ist doch schön, ja. Gut, ich würde eben so als Cooldown, habe ich gesagt, also geht es ein bisschen in die Richtung von Work-Life-Balance und vielleicht auch gerade vorweg, was verstehst du unter der Work-Life-Balance?
Genau, also ich glaube, Work-Life-Balance ganz im klassischen Sinn ist das oft immer so gewesen, sehr, sehr strikt getrennt zwischen Life und Work. Ich weiss nicht, ob das nur mehr so geht, aber ich habe das Gefühl, oft, gerade wenn man irgendwie nicht ganz einen monotonen Job macht, dann nimmt man ja auch vieles noch mit, auch am Abend. Also ich habe viel irgendwie noch am Abend irgendwie eine gute Idee, was ich dann am nächsten Tag einbringe. Und dafür habe ich vielleicht auch mal irgendwie einen Gedanken während dem Arbeiten, was ich jetzt am Wochenende alles noch machen könnte. Mhm. Und ich glaube, das ist wie fast nicht möglich, dass man das so hart trennt. Mhm. Ich finde, es gibt ja auch ganz viele neue Wörter, die dann nicht mehr auf Balance, sondern es irgendwie Integration oder wie auch immer geht.
Das ist, genau. Ich bin schon oft korrigiert worden, wo ich gesagt habe, was verstehst du darunter? Und dann ist auch eben ein anderer Begriff gekommen.
Genau.
Und,
ja, also das ist ja wie gleich. Also ich glaube, es soll wie, ich habe jetzt das Glück zu sagen, dass ich gerne am Morgen aufstehe und gehe arbeiten. Mhm. Und ich glaube, wie wenn plötzlich dein Leben neben dem Arbeiten darunter leidet, dass du diesen Job hast, dann nachher hast du es wahrscheinlich aber die Balance nicht mehr. Mhm. Zeigst, dass du keine Energie mehr hast, deinem Hobby nachzugehen oder, wenn man jetzt eine Familie hat, irgendwie zu wenig Zeit hat für die Familie oder, irgendwie so unter Druck ist beim Arbeiten, dass man auch eben einfach die Freizeit nicht mehr gleich geniessen kann und sich nicht mehr erholen kann, dann ist es wahrscheinlich ein Problem.
Ja, ja.
Aber so 9-to-5, das ist von mir nie irgendwie, sind nie meine Rahmenbedingungen gewesen und ich finde, das braucht es auch nicht unbedingt.
Ja, genau. Was machst denn du so als Ausgleich?
Auch da bin ich sehr unterschiedlich unterwegs. Jetzt bin ich gerade zum Beispiel mit den Kollegen einen Hochtour machen im Wallis. Auch sonst gerne in der Natur unterwegs, sei es mit sonst wandern. Ich habe ein Stand-Up-Paddle-Board gekauft vor 2 Jahren. Gehe joggen. Also ich merke auch, durch Bewegung kommt halt auch einfach irgendwie so, kannst du den Kopf frei bekommen.
Ja.
Aber auch irgendwie kochen, Gesellschaftsspiele machen, da ist sehr viel, was mir Spass macht.
Sehr vielseitig, genau. Ja. Ja, meine zweitletzte Frage ist, hast du eine Empfehlung im Bereich von den Medien, dass Musik, Podcast, Bücher, Serien ist, wo du kannst sagen, das sollen andere auch gesehen haben, gehört haben?
Ein Podcast, den ich regelmässig höre, ist von Die Zeit, Servus, Grüezi, Hallo.
Mhm, ja.
Ich finde, es ist recht witzig, wie 3 Journalisten, ein Schweizer, ein Deutscher und ein Österreicher, zusammen sich über irgendein Thema unterhalten und da einfach den Perspektivenwechsel wieder hörst. Das kommt mir jetzt gerade spontan in Sinn.
Ja, finde ich auch sehr spannend. Ich glaube, das ist ganz am Anfang von der ersten Staffel, hat das auch schon mal jemand gesagt. Aber das ist ja gut, weil finde es auch sehr spannend, also sehr spannend zum Reinhören. Und die letzte Frage ist, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, wie macht man das am besten?
Am besten über LinkedIn.
Das ist gut. Werde ich auch noch verlinken, dass man dich findet. Und ja, an dieser Stelle danke vielmals für deine Zeit, Priska. Hat mir sehr viel Spass gemacht.
Sehr gerne, mir auch. Schnell vorbeigegangen.
Definitiv.